Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Matthias hat das ja schon gesagt, wie ich heiße. Johannes Feimann, ich bin in einer streng katholischen Familie groß geworden. Und ich war Messdiener und ich war in allen Bereichen, auch in der Jugendarbeit tätig. Ich habe aber immer eine Frage gehabt in dieser ganzen Zeit: Wer ist Jesus? Oder Jesus, wer bist du? Niemand konnte mir und hat mir diese Frage eigentlich beantwortet. Und wenn ich im Vorfeld, mein Thema ist ja die Endzeitrede Jesu, und ich habe das bewusst auch so genannt, vom Ölberg in Jerusalem. Warum? Ich werde nachher dazu kommen. Ich bin 1992 dann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und ein Jahr davor ist was ganz Interessantes passiert. Ich war ja Förster in einer Privatforstverwaltung, fast 25 Jahre tätig, auf einem Landgut bei einem reichen Gutsbesitzer. Und dann, ein Jahr bevor ich zum Glauben kam, wenn ich dann abends im Wald war, auf dem Hochsitz, dann hat meine Frau mir ihre alte kleine blaue Lutherbibel mitgegeben. Die habe ich mir in den Rucksack gesteckt. Und dann habe ich an diesem Abend auf dem Hochsitz das ganze Buch der Offenbarung durchgelesen. Das ganze Buch der Offenbarung. 2 Stunden hat das gedauert. Und ihr wisst jetzt auch, Alexander Reich sagt ja, wie lange so eine Einleitung dauern kann. Und wenn ich dann über die Endzeitrede Jesu nachdenke, da steht bei Matthäus 24, 25, Markus 13, Lukas 21, das ganze Buch der Offenbarung und das ganze Buch Daniel und viele Propheten, wo es um das Ende dieser Zeiten geht und um die Wiederherstellung Israels, um die Wiederherstellung Jerusalems, dass Gott Jerusalem seinem eigentlichen Ziel zuführt. Jedenfalls, ich habe 1991 erkannt, wie ich das Buch der Offenbarung als ungläubiger Mensch durchgelesen habe. Die Welt, die ganze Menschheit steuert auf die größte Katastrophe zu, die es seit Menschengedenken gegeben hat. Das hat der Herr mir offenbart als ungläubigen Deppen mitten im Wald auf dem Hochsitz. Und wenn wir das verstehen wollen, die Antwort gibt uns nur Jesus, wie es im Kolosserbrief Kapitel 2 steht. Alle Schätze der Erkenntnis liegen verborgen in Jesus Christus. Und Offenbarung heißt ja eigentlich die Apokalypse. Auch die Medien, die öffentlichen Medien, sie sprechen immer mehr in den Nachrichten von dieser Apokalypse. Wir sehen das, was weltweit geschieht, was hier vor Ort geschieht. Ja, es ist ein globales Zeugnis, was Jesus vorausgesagt hat. Und auch hier wieder, wie exakt, wie präzise die Heilige Schrift ist, dass sich alles exakt erfüllt, wie er es in seinem Wort vorausgesagt hat. Israel ist Zeiger der Weltenuhr. Eine Uhr kann uns eine Orientierung geben, damit wir wissen, wie spät es ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass für viele in der Christenheit diese Uhr stehen geblieben ist, dass sie nicht mehr erkennen die Zeichen der Zeit, die Jesus ja gesagt hat. Bevor ich aber zum Predigttext in Matthäus 24 komme, möchte ich einleitend noch ein paar Gedanken weitergeben, die auch, glaube ich, aus meiner Sicht jedenfalls sehr wichtig sind. Wir sehen nach einer 2000-jährigen blutigen Kirchengeschichte, die immer was mit Israel zu tun hat, nicht für, sondern gegen Israel, dass am 14. Mai 1948 der Staat Israel wieder da ist, wo sich die Bibelstelle aus Jesaja 66 erfüllt, wo der Prophet schreibt: Wer hat sowas je gesehen? Wer hat sowas je gehört, dass an einem Tag ein Volk geboren wurde? Und da ist es wieder da, am 14. Mai 1948. Ein Wunder, ein absolutes Wunder, ein Endzeitzeichen. Viele haben früher gesagt, im Dritten Reich, Hitler ist der Antichrist. Dann sind schon gläubige Menschen, Christen aufgestanden, die sich in der Heiligen Schrift auskannten. Die haben gesagt, nein, er kann das gar nicht sein. Warum? Israel ist noch nicht wieder im Land der Väter. Es gibt noch nicht wieder einen Staat Israel. Das ist die letzte endzeitliche Prophezeiung, die wir sehen, wie Gott seine Geschichte schreibt und wie er auch Herr der Geschichte ist und dass er der Handelnde ist. Jesus Christus, der Messias, der König der Juden. Und ich muss jetzt mit uns in das Buch Daniel zurückgehen. Und Jesus bezieht sich in der Endzeitrede immer wieder auf das Buch Daniel. Das Buch Daniel ist ein so endzeitlich prophetisches Buch. Und da steht ja auch am Ende, viele werden es am Ende durchforschen und werden große Erkenntnisse darin gewinnen. Das Buch war versiegelt bis auf die letzte Zeit. Und jetzt ist es offen. Jesus, der Heilige Geist, legt es offen. Und wir können aus dem Buch Daniel so wunderbare Dinge erkennen, die jetzt vor unseren Augen passieren, die geschehen. Und wir müssen in Daniel 2 und 7 betrachten, da schreibt Daniel von 4 Weltreiche. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das bedenken. Das erste, das war das babylonische Weltreich. Dann kommt das medopersische, dann das griechische oder das hellenistische und danach das römische Weltreich. Und wir lesen in Daniel 7, Vers 23, wie Daniel sagt, ich bin erschrocken über dieses vierte Weltreich. Und als er das Bußgebet in Kapitel 9 spricht, dann sagt er, über dieses vierte Reich, da muss ich mehr wissen. Was ist das? Das ist ganz anders, wie alle vorigen gewesen sind. Aber er sagt, Gott, der Herr, hat ihnen allen, alle Reiche der Welt, eine bestimmte Zeit eingeräumt. Solange können sie regieren. Er ist es, sagt Daniel, der die Weltherrscher einsetzt und der sie auch wieder absetzt. Er kann das tun. Das kann er auch in Berlin tun, wenn er das will. Und in Daniel 7, Vers 23, da steht Folgendes. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle anderen Ländern fressen, zertreten und zermalmen. Das ist das vierte Königreich, das römische Reich. Das römische Reich kam aber im 5. Jahrhundert zum Erliegen. Wir wissen das, dass das römische Reich dann nicht mehr fortexistierte. Aber in der Offenbarung, Kapitel 17, da sagt uns der Herr was ganz Wichtiges. Offenbarung 17, ich kann immer nur kleine Ausschnitte, ich habe das alles aufs Kleinste reduziert, dass wir es nachvollziehen können. Offenbarung 17, 7 bis 9. Und der Herr sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, also das vierte Tier, das Weltreich, das vierte Weltreich, das Tier, ein tierisches Reich. Der Frau und des Tieres, das sie trägt und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist, und wieder sein wird. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Und Jakobus schreibt ja, es mangelt uns immer an Weisheit. Aber wenn wir Jesus bitten um Weisheit, dann gibt er gerne. Ohne dem können wir das nicht verstehen und auch nicht wuppen. Die Offenbarung hat viel für Spekulationen und Irrlehren geführt. Ich möchte mich nicht daran beteiligen. Also die Frau auf diesen 7 Häupter, das wird uns beschrieben, das sind 7 Berge und die ganzen Geologen der Welt sind sich einig, auch die hohen Theologen, die Bibeltreuen, dass das die Stadt Rom ist, auf dem diese 7 Hügel gebaut ist und das Tier und die Frau, die hier beschrieben wird. Wir können das auch an anderer Stelle lesen, dass wir es mit 2 Akteuren auf der Weltbühne zu tun haben, was wir erkennen sollten und wissen müssen. Das einmal ist das Tier, wo wir darauf zuschauen, für das Vierte Reich, für den Weltherrscher, den Antichristen. Und wir sehen, dass das global in rasender Geschwindigkeit fortgeht. Also man kann das kaum glauben, wie schnell das sich jetzt alles so entwickelt. Und was wichtig ist, alle vier Königreiche, die Daniel beschreibt, haben alle mit Israel zu tun. Sie haben alle noch genauer mit Jerusalem zu tun. Das babylonische Reich Nebukadnezar zerstörte Jerusalem, legte alles in Schutt und Asche, nahm alles mit. Und dann unter das medo-persische Reich, unter Kyros, kam die Rückführung nach Jerusalem, wieder nach Judäa, wieder nach Jerusalem und so weiter. Dann das griechische Reich unter Epiphanes Antiochos IV. Jerusalem, der Tempel wurde verunreinigt, die Zeusstatue aufgestellt, im Tempel wurden Schweineopfer gebracht. Immer alle vier Weltreiche, alle vier Weltherrscher hatten immer mit Jerusalem zu tun. Und natürlich das Römische Reich, 70 nach Christus, dann unter Titus hat der Rom in Schutt und Asche gelegt, hat in Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Die ganze Stadt wurde bis auf den Erdboden niedergebrannt, der jüdische Tempel und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Und das vierte Tier, was aufsteigen wird, was wieder lebendig wird, was war, was eine Zeit nicht ist und wieder sein wird. Und die Europäische Union, diese 10 Könige, die hier beschrieben werden, wir müssen verstehen, das Römische Reich ist gegründet auf die sogenannten römischen Verträge. Und es ist wieder da, das Römische Reich. Und warum das so ist, das ist für uns, denke ich, sehr wichtig. Und wir leben in einer Zeit des Abfalls. Europa, in der Europa-Verfassung kommt Gott nicht mehr vor. In der UNO kommt Gott nicht vor. Also wir haben es mit 3 Akteuren zu tun. Der Hauptakteur ist der Teufel. Es ist wenn man so will, eine Trinität. Er ist der Hauptakteur, der den falschen Propheten für die falschen Lehren, die auch in die Gemeinden eingezogen sind, die wir gar nicht mehr aufhalten können, der falsche Prophet, viele falsche Propheten, wo wir gleich zu kommen, und das Tier für den Weltherrscher, die politischen Entwicklungen und die Entwicklung in den Gemeinden. Die Welt ist wieder in der Gemeinde drin. Aber die Gemeinde Jesu ist eigentlich eine Gemeinde, eine heilige Gemeinde, eine gereinigte Gemeinde, die Gott sich erwählt hat. Die neutestamentliche Gemeinde aus Juden, die an Jesus glauben und aus allen Völkern und Sprachen. Das ist die globale Gemeinde des neuen Bundes. Und seit 325, seit der sogenannten großen konstantinischen Wende, ist die Welt wieder in die Kirche fest etabliert. Und deshalb wollen wir uns jetzt den Predigttext anschauen, und dazu möchte ich ein paar Gedanken weitergeben, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass das vollkommen ist. Alexander hat viel über diese ganzen Themen geschrieben, Endzeit und so weiter. Wer das nachher nochmal detaillierter und umfangreicher nochmal nachschauen will, der kann sich seine Predigten dann nochmal zu anhören. Die sind sehr, sehr wichtig und zielführend. Matthäus 24, ich lese 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm, zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alle allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen für dein Kommen sein und für das Ende der Welt? Also sie stellen 3 Fragen. Ich werde aber nur auf die zweite nachher eine hauptsächlich eingehen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Eine ganz simple, schlichte Antwort. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Nichts Spektakuläres, aber doch so tiefgreifend, gründlich und gewaltig, brandaktuell für uns heute. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Hier wieder die Ermutigung, denn es muss so sein. Es muss so geschehen. Ermutigt, ich habe alles in der Hand. Aber es wird kommen, es wird so sein. Und wir sehen, es ist so. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein, Erdbeben hier und dort. Aber das alles ist der Anfang der Wehen. In der Bibel schreibt von 3 Wehen. Und wenn wir diese Dinge sehen und wir sind da mittendrin, das ist sichtbar, nicht wir glauben, wir sehen, dass es geschieht. Wenn das anfängt zu geschehen, dann das ist der Anfang der Wehen. Und dann schreibt Jesus weiter hier in Matthäus Evangelium, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Auf Israel trifft das ganz besonders zu, erstmal. Auch auf die Gemeinde, aber erstmal auf Israel. Dann werden viele abfallen, wenn der Druck groß wird, und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Denken wir mal zurück an die Corona-Zeit, was hier gelaufen ist. Es ist wortwörtlich, buchstäblich, auch hier hat sich das erfüllt. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Nicht wenige, viele. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und hier kommt wieder die Ermutigung, wie wir auch in Psalm 2 von Matthias gehört haben. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Vertraut mir, ich habe alles in der Hand. Er ist der Handelnde, er ist der Leitende und er führt. Und dann Vers 14, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also die ganze Heilsgeschichte bis zum Endpunkt ist hier drin. Es wird um diese Frage gehen, diese zweite Frage, die Sie stellen, Herr, was ist das Zeichen deines Kommens? Und Jesus beschreibt das ganz eindrücklich und eindeutig. Seht zu, dass euch nicht jemand in die Irre führt. Und die Wahrheit, ihr Lieben, erfahren wir nicht in der Bildzeitung oder in unserer Tageszeitung, sondern die Wahrheit steht hier drin, in Gottes Wort. Der Weltkirchenrat hat vor 25 Jahren ein Dogma herausgegeben, die Bibel enthält Gottes Wort. Daraufhin hat die internationale jüdisch-messianische Bewegung geschrieben, dagegen, die Bibel ist Gottes Wort. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Bibel ist Gottes Wort und sie allein kann uns leiten und ist der Kompass auf unserem Weg. Ich möchte zu Beginn noch mal die Grenzen Israels vor Augen führen. Es geht ja um Jerusalem, es geht um Israel. Israel muss von der Landkarte verschwinden, wir werden das gleich sehen, dass der Antichrist, der hier im Hintergrund, ich sage nicht, dass er schon geboren ist, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Aber wir sehen, dass dieses ganze globale Gefüge sich immer mehr dahin bewegt, was wir jetzt sehen. Das sind die biblischen Grenzen Israels nach 1. Mose 15. Das geht also bis an den großen Strom Euphrat und das geht bis ans Mittelmeer. Das geht unten bis an den Bach Ägypten und im Norden der ganze Hermon. Alles das sind die Grenzen Israels. Die haben die Juden nicht festgelegt. Die haben auch die Palästinenser oder die Araber, wenn man besser sagt, nicht festgelegt. Nein, wer hat das festgelegt? Gott hat das festgelegt, ein für alle Mal. Und sein Wort ist unveränderlich. Es wird sich nicht das Jota von der Heiligen Schrift verändern. Warum? Weil er es gesagt hat. Und wir können ganz sicher sein, dass er auch die Kraft hat, das auch so durchzusetzen und das so zu tun. Alexander hat das ja gestern schon in 5. Mose 28 bis 30 angesprochen, die Segnungen über Israel, aber dann auch der Fluch. Er legt beides vor, auch uns heute. Er legt uns heute vor den Segen oder den Fluch. Wir können ihm glauben, wir können ihm vertrauen und wir können das auch ignorieren, in den Wind schlagen und unsere eigenen Gedanken dogmatisieren. Ich will aber auf eine Sache eingehen in 5. Mose 30 und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, um das nochmal vor Augen zu führen. 5. Mose 30, ich lese die Verse 4 bis 7. Und wenn du, also Israel, bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und er wird dich wieder in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Das ist Israel, kein anderes Land. Und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner nächsten Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Und nun kommt aber was Wichtiges. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen, verfolgen. Darum geht es. Es ist also nicht harmlos, wie wir denken, wie wir über Israel reden, wie wir über Israel uns auch in unseren Gemeinden wirklich positionieren. Und die Gemeinden, die Kirchen stehen vor dieser großen Herausforderung. Und wir erleben das überall, wo wir hinkommen. Israel wird in der Welt verleugnet. Das sind die Urheber des Unfriedens, die Juden, das Volk und das Land. Das muss verschwinden. Und diese Gedanken, die sind auch wieder in unseren Kirchen, in Gemeinden, auch in vielen Freikirchen drin. Zu keiner Stelle in der Bibel hat Gott gesagt, ihr lieben Christen, richtet ihr das Volk, ihr habt es voll drauf, ihr könnt es. Nein, Gott hat gesagt, betet für mein Volk, ich will segnen, die dich segnen und die das tun, die sind gesegnet, auch die Gemeinden sind gesegnet. Die Geschwister, die Leiter, die Pastoren, die das tun, die sind gesegnet. Die das aber nicht tun, die werden auch den Fluch Gottes erfahren. Gott ist nicht harmlos. Gott ist ein gerechter, heiliger Gott. Und wie wir zu Israel stehen, das ist ganz entscheidend wichtig, auch in dieser Zeit. Segen oder Fluch? Und Gott sagt ja, wenn ihr dagegen wütet, dann wird euch der Fluch treffen. Das sagt er schon zu Abraham. Ich will segnen, die dich segnen. Aber ich werde verfluchen, die dir fluchen. Und wie oft, und nun können wir ja sagen, ja, ich habe nichts Schlechtes gegen die Juden gesagt. Aber wie denkst du denn? Gott kennt auch unsere Gedanken. Wir müssen uns das mal vorstellen, was wir mit einem großen Gott, wie wir es zu tun haben. 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde und er weiß jeder, was er denkt, was du jetzt gerade denkst. Hör da auf zu reden da vorne, das wollen wir gar nicht hören. Aber er weiß, was in unserem Herzen ist. Er sieht das und weiß das. Und wenn wir an die Juden schuldig geworden sind, auch durch antisemitisches Denken, Antisemitismus ist Sünde. Das heißt, wenn wir gegen die Juden reden, das bedeutet auf Deutsch gesagt, Gott, du hast dir dieses Volk ausgesucht, aber hättest du doch lieber hier uns ausgesucht, hier in Beirut oder in Osnabrück, wir oder in Russland oder was weiß ich, in Amerika. Dann, damit klagen wir Gott an. Antisemitismus ist Anklage gegen Gott. Das müssen wir ganz klar feststellen. Aber auch das im Vorfeld, die Juden sind genauso sündig und erlösungsbedürftig wie alle heidnischen Völker. Und Gott teilt die ganze Menschheit ein in zwei Gruppen, in Juden und Goyim, in Juden und die Nationen oder die Heiden. Und er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und zum Heil kommen. Und das Heil kommt von den Juden. Ich möchte nochmal das Verhältnis vor Augen führen, die Grenzen Israels. Die arabischen Staaten besitzen 99,6% des Mittleren Ostens und Israel, das kleine rote Fleckchen, ich weiß nicht, ob ihr das von überall sehen könnt, 0,4%. Und das ist der größte Unruheherd auf der ganzen Erde. Dieses kleine Fleckchen Erde, das muss verschwinden. Und wenn wir sehen, dass auf deutschen Straßen, wovon aus einem Land die Endlösung der Judenfrage in Berlin beschlossen wurde, 1992 durch die Wannsee-Konferenz. Und in dem gleichen Land wieder auf die Straße gegangen wird und sagt, Free Palestine, also das heißt ohne Juden, tot den Juden, tot Israel. Das gleiche Phänomen, was wir im Iran haben, wo der damalige Haman, der gleiche Geist von Hitler, die Endlösung der Judenfrage beschlossen hat, schon damals zur Zeit Esthers, wo? Aus dem heutigen Iran. Und auch von da geht wieder dieser Hass, dieser blinde Hass aus. Und das wird auf deutschen Straßen jetzt wieder ausgetragen. Ich zitiere ein Zitat von Wolf Biermann, er war Jude, ein Liedermacher aus der ehemaligen DDR, hat gesagt, wenn die Araber im Nahen Osten ihre Waffen niederlegen, dann ist Frieden im Nahen Osten. Legen die Juden die Waffen nieder, dann werden sie sofort überrollt. Und so war es doch auch 1948 bei der Staatsgründung. Aber vielleicht noch ein Gedanke, ihr könnt das auch im Internet nochmal nachlesen, die UNO-Resolution 181 von 1947. Die UNO hat gesagt, nach diesem Holocaust, nach der Shoah, Israel muss wieder einen Staat haben. Man wollte früher die Juden in Uganda einen Staat anbieten, aber dann sind auf dem Zionistenkongress in Basel unter Theodor Herzl, der dann auch das Buch Der Judenstaat geschrieben hat, wie man dann die Vorschläge machte, dass man in Uganda einen Judenstaat gründet. Dann sind alte Rabbiner aufgestanden, die haben geweint. Die haben dann gesagt, vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorren meine Rechte. Unmöglich sowas. Aber die Hoffnung, Hatikva, wie die israelische Nationalhymne ja heißt, in das Land der Väter nach Jerusalem, zog uns die Sehnsucht hin nach Zions Höhen. Fast 2000 Jahre waren wir zerstreut. An vielen Orten traf uns viel tiefes Leid. Aber die Hatikva, die Hoffnung, wird nicht untergehen, Israel und Jerusalem zu sehen. Frei dort zu leben, wie in alter Zeit. Und Gott zu danken in alle Ewigkeit. So, jetzt geht's aber weiter. Der Prophet Zacharia beschreibt, auch Alexander hatte diese Stelle gestern, Kapitel 12, 1 bis 3, das können wir nicht auslassen. Wir wollen uns das nochmal anschauen, weil das so wichtig ist, auch so ein endzeitliches Phänomen. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt, von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausgebreitet hat und die Erde gegründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Siehe, also schau hin, siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Das sind alles muslimische, islamische Länder. Israel ist das einzige demokratische Land im Nahen Osten. Schau hin, wenn ihr seht, die Endzeitrede, wenn ihr das seht, nicht wenn ihr hört, oder wenn ihr das seht, dann, und das sagt Zacharia schon, ich will Jerusalem zum Taumelbecher machen. Das heißt, sie sind betrunken. Dieser Hass, dieser irre Hass gegen die Juden. Die kleinen Kinder in den palästinensischen Kindergärten, denen wird schon eingeimpft, Juden zu hassen. Wenn bei uns Kinder geboren werden in christlichen Ehen und Gemeinden, so war es bei uns, dann kommen wir zusammen als Eltern, Großeltern und wir legen den Kindern die Hände auf und segnen sie und sprechen sie den Frieden Jesu zu, dass sie früh diesen Jesus finden. Denn ohne dem ist alles Nonsens. Aber bei den arabischen Kindern, den muslimischen Kindern ist das anders. Dann kommt der Imam und der flüstert dieses neugeborene kleine Kind ins Ohr, Hass und Tod den Juden. Und das hat Auswirkungen. Die Kinder werden so fehlgesteuert. Die tun mir so leid, die muslimischen Kinder. Sie brauchen die Liebe Jesu, sie brauchen die Erlösung und deshalb auch das Gebet für die Feinde Israels. Das ist so wichtig. Gott kann ihre Herzen verändern, wir können das nicht. Und zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und wir sehen, dass das vor unseren Augen geschieht. Ich habe eine Karte mal mitgebracht. Diese Karte, die ist ungefähr in 20 Jahren eine UNO, die UNO-Resolution gegen Israel. 197 Länder der Erde sind vertreten in der UNO. Was aber wichtig ist, wo ich gleich nochmal drauf komme, auch der Vatikanstaat als eigenständiger Staat, also plus Italien, aber dann der Vatikanstaat. Und der Vatikanstaat, wir waren vor 2 Jahren in Israel, haben uns dann nochmal genauestens informiert, hat in über 150 Ländern der Erde eine Botschaft. Der Vatikanstadt erhält über die ganze Erde Botschaft. Sie ist also sehr schlagkräftig mit Informationen, die sie sofort über die ganze Erde streuen kann und umsetzen kann. Und jetzt geht es darum, alle Resolutionen Israel 108 in circa 20 Jahren gegen Israel. Israel ist immer der Aggressor. Man verdreht Wahrheit in Lüge. Und das sagt ja der Prophet Jesaja in Kapitel 6. Aber wehe denen, die das tun. Lüge in Wahrheit, Licht in Finsternis und die dies alles pervertieren und verdrehen. Und in dieser Zeit, da stehen wir doch so. Das hat es noch nie gegeben in der ganzen Zeit der Kirchengeschichte, wie das zurzeit läuft. Deutschland als Vorreiter in allem Guten immer wieder. Sie wollen Gaza wieder aufbauen. Die ganze Erde ist dabei. Wir müssen jetzt unterstützen, die UNO. Gaza muss wieder aufgebaut werden. Aber hallo, was sagt Gott denn über Gaza? Gucken wir uns das mal an. Zephania 2, 4, 4 bis 6. Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon verödet werden. Alles die alten Philisterstädte. Aschdod soll am hellen Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, also ganze Meer, dem Kretervolk, also das ist früher, die Philister kamen von Kaftor, von Kreta. Das Volk des Herrn ergeht gegen dich, Kanaan, du Philisterland. Ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr da wohnen soll. Und der Landstrich am Meer soll zu Weideland mit Hirtenwohnungen und Schafhürden werden. Das ist die Zukunft Gazas. Wollt ihr in Gaza investieren? Das sagt Gott. Und er tut das auch, was er sagt. Da können wir ganz, ganz sicher sein. Free Palestine. Wieder aufbauen. Und vor etwa 20 Jahren, da las ich einen Artikel, das war der höchste Imam seiner Zeit. Ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, aus Ägypten, von der Muslimbruderschaft. Und er hat gesagt, Deutschland ist der rote Teppich für den Islam, für die Weltmission des Islam. Deutschland ist der rote Teppich für die Botschaft des Islam, für die ganze Welt. Haben wir erst die Stadt, dann haben wir auch das Land. So ist ihre Mission. Und die Jahreslosung dieses Jahres, die heißt ja aus 1. Thessalonicher 5, prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich möchte uns mit einer Stelle hineinnehmen, wo 1. Timotheus 4 auf diese Zeit Folgendes sagt. Der Geist, also der Heilige Geist, aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Wir haben es also mit einer Verführung zu tun, im christlichen Bereich, was in unseren Gemeinden eingezogen, was wir in den Nachrichten sehen und das übernehmen die Leiter der Gemeinden, Gott sei Dank nicht alle. Danke, dass wir so eine Versammlung haben dürfen. Und 1. Johannes 4 sagt, eben prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Und Paulus hatte nun hundertprozentig die Gabe der Geisterunterscheidung und er unterschreibt an einer Stelle in der Apostelgeschichte, andere Stelle im Thessalonicher Brief, der Heilige Geist wehrte uns und an anderer Stelle der Teufel wehrte uns. Können wir das immer unterscheiden? Es wäre gut, wenn wir auch die Gaben der Geistunterscheidung wieder in unseren Gemeinden, dass die praktisch würden. Und das sind eigentlich immer die diese Gaben haben, die Stänkerer in den Gemeinden, weil die nicht gehört werden, weil die platt gemacht werden. Und ich habe das auch selber erlebt. Vor einem Jahr habe ich auch, wo Paulus sagt, in Apostelgeschichte 21, nach meinem Hinscheiden werden reißende Wölfe kommen, es werden Männer unter euch aufstehen, die Verkehrtes lehren. Dann kam mein Bruder nach vorne, sowas kann man nicht, das darf nicht sein, sowas kann man nicht mehr zulassen. Solche Leute, die dürfen nicht reden hier auf unserer Bühne mehr. Ich habe das selber erlebt und das hat Paulus auch gesagt im 2. Timotheus, wo er sagt, man wird sich Lehrer aufladen, wo die Ohren nachjucken. Moment, muss ich eben nachgucken. 2. Timotheus, 4. Also wir werden aufgefordert, in 2. Timotheus 4, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Und dann kommt es, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern sich Lehre aufladen und wo ihnen die Ohren nachjucken, das wollen wir hören. Aber Paulus sagt auch in 2. Timotheus 3, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und dann kommt ja der Katalog, dieser Abfall, diese ganzen Phänomene. Ihr kennt die alle. Aber dann sagt er auch noch in diesem Vers 13, was ganz wichtig ist, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Das ist das, wo wir voll drin stecken. Und die größte Verführungslinie ist die Ökumene. Ich möchte keine Denomination angreifen. Ich möchte aber nur von der Bibel versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wo dann über 350 verschiedene Denominationen im Weltkirchenrat sind. Vor 25 Jahren hat der Weltkirchenrat gesagt, die größte Gefahr für den Weltfrieden, ich war gerade gläubig, Jahre, sind die bibeltreuen Christen. Die größte Gefahr für den Weltfrieden sind die bibeltreuen Christen. Und wir haben es mit falschen Propheten zu tun, mit vielen falschen Propheten, so sagt es der Herr. Viele, nicht wenige. In der EU, Deutschland, wir müssen wieder kriegstüchtig gemacht werden. Und wir hören Kriege, Kriegsgerüchte, Kriegsgeschrei, die Unruhen auf der Welt, es wird immer mehr. So, Jesus hat uns alles vorausgesagt. Und ich bin so begeistert von einem, ihr kennt ihn alle, den Gründer der Heilsarmee, William Bolt. Vor über 100 Jahren, dann schreibt er schon Folgendes. Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Wie er das auf den Punkt gebracht hat, vor über 100 Jahren, dass Gott gläubige, tiefgläubige Menschen, die ein Herz hatten für die Verlorenen, das schon aufs Herz gelegt hat, was auf uns zukommt, die das gesehen haben, in welche Richtung bewegt sich die ganze Welt. Und Willem Pahls, ein begnadeter Prediger, hat mal gesagt, werde ich nie vergessen, die größte Gefahr in unseren Gemeinden ist die christliche Religion. Die christliche Religion. Es geht nicht mehr um den lebendigen Glauben an Jesus, nur Jesus allein, sondern die christliche Religion. Alles ist erlaubt, alles geht. Und letzte Woche zum Beispiel, viele falsche Propheten, vor einer Woche, dann ruft mich jemand an, auch ganz wie aus dieser Gegend. Ja, ich habe jetzt im Internet gelesen, im September, in diesem 25 kommt Jesus wieder. Also siehst du das auch so? Ich sage, wie kannst du so einen Mist überhaupt anklicken? Also ja, kann ich denn deine Meinung weitergeben, dass wir wissen nicht Tag noch Stunde oder Jahr, das sind die größten Irrlehren, die haben durch die ganzen Jahrhunderte viele Menschen verführt und das ist vollkommen inakzeptabel, so einen Mist und Müll zu verbreiten. Und das hat sie dann auch weitergegeben. Dann vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen, dann kamen ein paar Prophetinnen zu mir und sie kommen aus Worms und sie sagten, ja, wir gehen jetzt mit einem Schofarhorn durch Worms und wir blasen in der Schofar und wir blasen die ganzen Dämonen aus Worms weg und dann zitieren sie eine Bibelstelle, die Gott Josua gegeben hat und auch Mose. Jeden Quadratmeter, worauf ihr eure Füße setzt, werdet ihr einnehmen und das ist unser Land, so sagten sie. Ich sage, habt ihr denn den Verstand verloren? Die Bibel sagt genau das Gegenteil, nicht die große Erweckung, sondern der Abfall. Ach, was redest du doch negativ? Kannst du nicht mal was Positives sagen? Das hat man mir gesagt. Viele werden kommen vor einer Woche, gestern vor einer Woche am Samstag, kommt nach dem Gottesdienst ich habe gepredigt, ein wiedergeboren gläubige Leute, ein altes russlanddeutsches Ehepaar zu mir. Da kommt der Mann, ich muss mit dir reden. Ich sage, okay, wir können ja gleich beim Essen miteinander reden. Nein, das muss jetzt sein. Ich sage, oh, okay, was ist passiert? Ja, ihr verbreitet hier nur ihr Lehren in einer jüdisch-messianischen Gemeinde. Es gibt überhaupt keine Juden. Es hat nie Juden gegeben. Und was ihr hier macht, das ist einfach die große Irrlehre. Ja, das habe ich vor einer Woche erlebt. Das ist kein Zufall. Es ist dann eine andere Sache. Ein Bibellehrer, ein mir ganz nahestehender Bibellehrer, der war im Ausland in Amerika. Und der kommt dann auf den Bahnhof und dann kommt ein Mann, und das ist gar nicht mehr so selten, mit einem langen weißen Gewand, und sagt zu ihm, hör mal zu, ich bin Jesus. Oh, sagt er, hallo. Dann sag mir mal, wie ich denn heiße. Ja, das weiß ich nicht. Ja, dann bist du auch nicht Jesus. Diese ganzen Phänomene, die nehmen zu auf der Erde, diese Verführung, viele falsche Propheten. Aber jetzt, was wichtig ist, und ich möchte wirklich, ich bin katholisch gewesen, und für mich war die zentrale Frage, Jesus, wer bist du? Wir hatten nie eine Bibel zu Hause. Wir hatten keine Bibel zu Hause. Das weiß nur der Priester, und was der sagt, ist Religion. So, die Ökumene. Es gibt die Ökumene der Religion, und wenn wir uns dieses Bild mal anschauen, dann sollte uns das aufhorchen lassen. Diese ganzen verschiedenen Vertreter, die sitzen alle mit, also die Länder dieser Religion sitzen alle mit in der UNO. Aber wer zieht hier die Fäden? Das ist Rom. Und deshalb dürfen wir auch mit ganz ruhigem Gewissen sagen, und meine ganze Familie ist katholisch, ich bete für sie, dass sie zum Glauben finden, dass sie zu Jesus kommen, weil sie verführt sind, weil sie glauben, durch die Taufe sind wir gerettet und sind Christen und das war's. Und wir wissen, dass das ja nicht die Wahrheit ist. Die globale Verführung. Und der Papst sagt, wir reden nicht mehr über das, was uns trennt, wo wir unterschiedlich denken, sondern wir sind alle Brüder in Gott. Wir sind alle Brüder in Gott. Das wurde hier so nochmal ganz klar gesagt. Und dann hat dieser Papst in der gleichen Zeit gesagt, im September 2009, die UNO hat als Weltfriedensbringer versagt. Es ist an der Zeit, dass der starke Mann aufsteht. Wir fordern einen Weltherrscher, der aufsteht, und das hat der Mann gesagt, das können wir nachlesen, wortwörtlich. Und dass er wieder die Kriege im Griff kriegt, dass er die Hungersnöte bekämpft und dass er das Klima, die ganzen Klimakatastrophen verändern kann, wieder in eine richtige Zeit bringt. Und da zum Klima nur ein Gedanke von mir. Ich war 25 Jahre im Beruf als Förster tätig, ich habe über 20 Jahre Wetteraufzeichnungen gemacht. Und es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Eins weiß ich, der Herr über das Wetter, der wohnt da oben. Der wohnt nicht in Berlin und auch nicht in Rom. Sondern als die Flut vorbei war, dann hat Gott einen Eid geleistet durch den Regenbogen. Aber mit einer anderen Bedeutung, wie als hier, wenn die bunten Fahnen wehen. Sondern ich werde die Erde nicht wieder mit Wasser überfluten, sondern das nächste Gericht ist das Gegenteil, das ist ein Feuergericht. Aber Gott hat auch gesagt, solange diese Erde besteht, wird nicht aufhören. Sommer, Winter, Saat, Ernte, Frost und Hitze. Wollen wir das glauben? Das beruhigt mich sehr, dass einer das in der Hand hat, und das ist unser Klimaexperte da oben. Der weiß das, der hat alles gemacht. Das nächste Bild, die Verführung, und wir haben das schon gehört, auch Alexander hat das gestern nochmal angesprochen. Die größte Gefahr ist für uns, nicht für unser Land, sondern auch für die Welt, der Islam. Dieser liebenswerte Papst, ich will Ihnen das unterstellen, dass er das gut gemeint hat für den Frieden. Ich will Ihnen das nicht anders unterstellen. Er spricht in der Türkei mit dem höchsten Imam, beten Sie für den Frieden der Welt. Und wir wissen, wie es in Johannes 4,22 steht, die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, ohne den Heiligen Geist ist unser Lobopfer Nonsens, null und nichtig. Er nimmt es nicht an. Nur wer Jesus hat, wer den Heiligen Geist bekommen hat durch die Buße, durch die Erlösung, der ist dazu prädestiniert. Und was sagt Paulus in Galater 1, Vers 8? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Vers, der ist so brandaktuell. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden als das, was wir euch verkündigt haben, was? Ich mag es fast nicht aussprechen. Alle Lehren, die nicht, wo Jesus nicht das Zentrum ist. Jesus und, gibt's nicht. Jesus Christus nur. Sola Scriptura, nur die Heilige Schrift. Sola Gratia, nur aus Gnade. Und alles, was darüber hinausgeht, müssen wir verwerfen. Und das nächste Bild, das haben wir selber, wir haben das leider nicht selber aufgenommen, aber wir waren genau da vor 2 Jahren in Rom, in der Basilika zu Lateran. Da steht übrigens auch der Heilige Stuhl, nicht im Petersdom, wo der Papst ad acta spricht. Und die heilige Treppe, und wie wir da waren, die war von unten bis oben voll mit Menschen. Das heißt, gibt es den Ablass noch? Ja, den gibt es noch. Da hat Luther ja so gegen gewettert und nur aus Gnade, nicht aus irgendwelches Geld. Und unten an der Treppe, da stand ein großer Spendentopf, da legst du dein Opfer rein und dann kriegst du diese Treppe bis nach oben und auf jeder Stufe betest du ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du Maria und wenn du oben bist, dann sprichst du, spricht der Vatikan dir die Resolution zu, dann ist die Sündenvergebung da. Und wir alle wissen, als Jesus auftrat, da stand Johannes der Täufer unten und sagte, wie Jesus kam, seht, das Lamm Gottes, das trägt die Sünde der Welt. Nur durch das Opferblut Jesus Christus gibt es Sündenvergebung. Durch alle Werke und alle Anstrengungen, das ist Religion und das dürfen wir nicht ablassen. Und jetzt komme ich zu einer Sache, ihr könnt mich damit ruhig vom Buch schießen. Und die größte Verführung, die wir zurzeit in Deutschland haben, ist das Gebetshaus in Augsburg. Warum? Weil von hier aus strömen massenweise Pastoren, die ich persönlich kenne, wieder zurückgeführt werden nach Rom. Genau in diese Situation hinein. Und da weiß man das, was da geschieht. Das weiß man ganz genau. Und wenn du das heute sagst, wirst du abgelehnt und kriegst du Probleme. Wie ist es denn mit der Ersatztheologie? Wir kennen das alles. Die Kirche Roms hat gesagt, Israel gibt es nicht mehr. Wir, die römisch-katholische Kirche, wir sind das neue Israel und niemand anders. Ist das heute anders? Ich lernte vor einigen Jahren auf einer großen Israel-Konferenz in Berlin einen katholischen Theologen, römisch-katholischen Theologen kennen. Er war am Vatikanischen Stuhl in Rom, direkt in der Nähe des Papstes als Berater. Ich sage, wann hat die katholische Kirche Buße getan über die Ersatztheologie? Oh, Johannes, das weißt du nicht. Ich sage, nein. Kennst du nicht Nostra Aetate? Ich sage, nein. Das musst du unbedingt sehen. Nostra Aetate ist auf dem Kirchenkonzil von 65, glaube ich, war es. Dann hat die römisch-katholische Kirche eine neue Position verfasst gegen Israel, also nicht gegen, sondern für Israel. Sie haben gesagt, die Juden sind unsere älteren Brüder und so weiter und so weweiter. Ich habe mir das alles, das sind 10 Seiten. Nostra Aetate und auf Seite 7, ein Vers steht dann. Und dann steht es, gewiss ist die Kirche das neue Volk Gottes. Es meint damit nicht die Gemeindemission hier in Golzen und Treffpunkt Hoffnung oder eure Gemeinden in euren, oder die evangelische Kirche oder Freikirchen. Nein, die meint sie nicht. Sie meint ausschließlich Rom. Also alles wie gehabt, nur mit einem anderen Etikett. Man hat das alles und das ist die Verführung, die viele Menschen nicht anerkennen wollen. Auch in Augsburg die Anbetung der Eucharistie, die Anbetung der Heiligen, die Anbetung der die ganze Heiligen verehren, Marien verehren, das ist alles, steht an der Tagesordnung. Und wehe dem, der das tut. Wehe dem. Und dann das nächste Bild nochmal. Das habe ich nochmal herausgefunden. Ich habe das selber gesehen am 26.06.2015, wie der Papst mit Abbas, Präsident der Palästinenser, übrigens ein Holocaust-Leugner, der ganz klar sagt, der Holocaust hat es nie gegeben, der die Juden hasst und sagt, Tod ohne Juden, Palästina ohne Juden und Jerusalem wird nicht die Hauptstadt von Israel sein. Der Papst hat ihn damals als Friedensengel bezeichnet. Ein Mörder, ein vielfacher Mörder, der zum Morden aufruft. Das ist der Friedensengel. Dann frage ich euch, aus welchem Geist kommt das? Der Name Jerusalem steht über 900 Mal in der Bibel, 0 Mal im Koran. Jetzt noch eine Verführung. 11. März 2017 im Hildesheimer Dom. Ich habe den ganzen Gottesdienst mir angeschaut, angehört. Was ist da gesagt worden? Ich rede hier nicht aus der hohlen Hand oder vielleicht oder so. Ihr könnt das alles nachgucken, diese Stellen. Ein Versöhnungsgottesdienst zwischen Kardinal Marx, ein katholischer hoher Bischof, der damalige Bundespräsident Joachim Gauck und Bedford Strom für die evangelische Kirche. Es war ein Versöhnungsgottesdienst. Er hat gebetet, vergib mir, Bruder Marx, für die Reformation. Wir beten um Vergebung für die Reformation. Die Reformation war ein Fehler. Es gibt ja nur eine Kirche. Jesus hat nur eine Kirche ins Leben gerufen. Das ist die heilige Gemeinde Jesu. Aber steht nirgendwo ein Etikett drunter, sondern man kann das den Menschen gut verkaufen und man glaubt es, man lächelt und die Menschen glauben es. So sieht's aus. Verführung. Seht zu, dass euch niemand verführt. Und Jesus hat gesagt, wachet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und jetzt noch eine Sache, ich komme gleich zum Schluss. Die 70. Jahrwoche, die Daniel beschreibt, das sind diese 7 Jahre, wo die große Trübsal über Israel kommt, wo aber auch die Gerichte vorher über die ganze Erde kommen, wenn Jesus wiederkommt. Er kommt nicht als Retter, sondern als Richter. Und das sagt er ja auch in der Offenbarung Kapitel 1. Es werden Wehe klagen, alle Völker auf Erden, wenn sie ihn sehen. Und dann dieser Antichrist, der kommt, der ist vielleicht näher, wie wir denken. Die Zahl 666, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, an den Autokennzeichen, also auch wie ich hier Freitag nach hier raufgefahren bin, auf der Autobahn überall verstärkt Autokennzeichen 666. Das ist die Zahl des Antichristen. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber vor etwa 25 Jahren, da machten meine Frau und ich in Bayern eine Hochgebirgswanderung und wir kommen wieder zurück am Parkplatz unten. Da war das noch gar nicht so oft. Da stand da ein Auto mit 666, die Nummer. Ich denke, oh, da musst du jetzt mal hingehen. Da kamen viele Leute auf den Parkplatz. Ich denke, da hast du bestimmt eine gute Evangelisationsmöglichkeit. Und das kam auch so. Das hat der Herr auch so geschenkt. Dann bin ich zu dem Mann hingegangen. Ich sage, Sie haben da eine Zahl 666 an Ihrem Nummernschild. Was bedeutet das eigentlich so? Was? Das wissen Sie nicht. Ich sage, was heißt das denn? Das heißt Diabolus. Ich sage, Diabolus? Was heißt denn Diabolus? Hat er mich dann angeguckt. Das ist der Teufel. Ich sage, und was haben Sie mit dem zu tun? Ja, das ist der Herrscher der Welt. Wenn du dich ihm anschließt, dann geht's dir gut. Der zieht dir die Fäden auf dem ganzen Kosmos. Das ist der, der das alles in der Hand hat und hält. Aha. Ich sage, so ist das? So einfach? Ja. Ich sage, soll ich dir jetzt mal sagen, was ich glaube? Ja, was glaubst du denn? Ich sage, dein Chef, der ist lange besiegt. Das ist ein toter Kettenhund. Also mein Chef, Jesus Christus, hat ihm die Macht genommen. Er hat nur noch eine bestimmte Zeit. Und das würde ich dir auch empfehlen. Prüf das mal nach, dass dir die Sünden vergeben werden und dass du einen Herrschaftswechsel machst. Aus dem Fürsten dieser Welt zu dem Fürsten, zu dem König aller Könige, Jesus Christus. Der ganze Parkplatz stand voll und ich hatte dann, das ist einmalig gewesen, dass Gott sowas geschenkt hat. Und dann habe ich da das Evangelium verkündet. Es waren 50, 60 Leute plötzlich um mich zu. Und die haben alle geguckt, 666, das kommt, Zahl des Tieres, aber Jesus Christus, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Ich sage, mehr kann ich euch nicht anbieten, aber das ist das Beste. Wie sie sich entscheiden, ist nicht meine Sache. Die geistliche Ökumene, was wir hier sehen, und da zieht Rom die Fäden. Dann in Jerusalem. Ein Prediger sagte mir neulich, oder schon vor einem Jahr oder so, In Jerusalem tauchen immer mehr Autos auf mit der Zahl 666. Mitten in Jerusalem. Dann hat er sich erkundigt, wem gehören, das sind alles die gleichen Autos, die Stadtverwaltung von Jerusalem. Toll, ne? Und wir müssen wissen, dass Paulus beschreibt uns ja in Römer 13 zwei Phänomene. Er sagt, werdet wach, euer Heil ist jetzt näher als den Tag, wo ihr gläubig wurdet, denn die Nacht ist vorgerückt. Das ist ein globales Ereignis auf dem ganzen Kosmos, wenn der Antichrist wenn die Nacht am dunkelsten ist, wenn der Antichrist, aber dann kommt wieder die Ermutigung, aber der Tag ist nahe, der Tag ist nahe, der Tag Jesu Christi. Diese beiden Dinge, die stehen ganz eng zusammen. Und das hat alles mit Jerusalem zu tun. Und das vierte Weltreich, das wird wieder von Jerusalem, wird der Antichrist seine Füße auf dem Berg setzen, auf dem Berg Moria. Und von da aus wird er das größte Chaos über die ganze Erde bringen, die es jemals gegeben hat. Das vierte Weltreich, die 70. Jahrwoche wird sich in der Jerusalem erfüllen. Da laufen die Fäden wieder zusammen, gleich wie in 1. Mose 3,15. Das hat mit den Israel zu tun, gleich nach dem Sündenfall, wo Jesus, Gott, den Satan verflucht, auf ewig verflucht, 1. Mose 3,15. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stecken. Das geschah in Jerusalem. In Jerusalem ist in der Vergangenheit für unsere Zukunft gesorgt worden, alle, die an Jesus glauben. Und Jesus kommt wieder nach Jerusalem und seine Füße werden auf den Ölberg stehen. Und dann, so steht es bei Sacharja 12, dann wird er streiten gegen alle, die gegen Jerusalem gezogen sind. Die werden alle umkommen, alle Heidenvölker. Es wird das größte Gericht über die Erde kommen, was jemals gewesen ist, über die Juden. Der größte Holocaust kommt, auch 2/3 des Volkes kommen um. Mir bleibt die Spucke weg, wenn ich das höre, weil wir noch viele Juden persönlich kennengelernt haben, die Auschwitz überlebt haben und die Konzentrationslager. Wer sich die Leiden mal aus erster Hand angehört hat, dem bleibt die Spucke weg. Dann kann man nur sagen, wie grausam Menschen sein können. Und was kann denn noch schlimmer kommen, wenn der Antichrist auftaucht? Sacharja 14 gibt uns eine Antwort. Also die Gerichte, die über die Heiden kommen, die gegen Jerusalem gezogen sind, ihre Augen werden verfaulen, die Zunge im Mund wird verfaulen. Und aus meiner Sicht kann das nur die Neutronenbombe sein. Ich bin 1974, 75 bei der Bundeswehr gewesen und bin bei den Amerikanern an Nuklearwaffen und biologisch-chemische Waffen ausgebildet worden und habe da so ein bisschen Einblick bekommen, weiß, wie das funktioniert. Und also das spricht alles dafür, für eine Neutronenbombe, also Nuklearwaffen. Und das passt da voll und ganz rein. Und das ist das Schlimmste, was es jemals auf dieser Erde gegeben hat, wenn diese Waffen zum Einsatz kommen. Ich komme in die Endrunde, sagt Alexander ja immer. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich möchte jetzt zum Schluss was Ermutigendes sagen. Wir haben jetzt diese Beschreibung der Erde, die Beschreibung in der Gemeinde, die Beschreibung, die politischen Dinge so ein bisschen angedatscht. Aber Jesus ruft uns zu, wachet, seid wach. Lasst euch nicht was überstülpen, sondern wo er sagt, es wird eine Herde und ein Hirte werden, eine geistliche Ökumene. Gott hat das messianische Judentum wieder erweckt. Es kommen weltweit wieder Juden zum Glauben. Jüdisch-messianische Gemeinden wachsen, aber die Trennung zwischen den christlichen Gemeinden und den messianischen Gemeinden ist da. Es gibt auch viele Verführungen in den messianischen Gemeinden, genauso viel wie auch in dem christlichen Bereich sind. Aber er sagt ja in Johannes 10, wo er ja darüber spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. An anderer Stelle sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich finde das so ein wunderschönes Bild. Das ist damals in meinem alten Dienstrevier gemacht worden von einem Freund, der war Fotograf, ein Ornithologe. Ja, und darauf gehen wir jetzt zu. In welchem Bereich gehe ich, wandle ich. Und was sollen wir jetzt tun? Ich möchte euch, ihr Lieben, ermutigen, seid nicht in der Gruppe der Richter gegen Israel. Wir dürfen noch sagen, was sie falsch machen. Überlasst das Gott. Wir wissen selber, was wir alle falsch machen. Deshalb brauchen wir nicht den Finger zeigen. Das Gericht Gottes kommt über Israel, aber auch über uns, über die Nationen. Und was sollen wir jetzt tun? Jesaja 62, das ist unser Auftrag. Wir gehen auf gute Zeiten zu. Und Jesaja 62, 6 und 7. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis es zum Ruhm auf Erden setzt. Darauf gehen wir zu. Und deshalb muss Jerusalem weg, deshalb müssen die Juden weg. Dann erfüllt sich doch die Schrift nicht mehr. Und das ist das Ziel des Teufels. Und er weiß, seine Zeit läuft ab. Und er hat Hochsaison, er macht Überstunden. Und ich habe manchmal den Eindruck, Christen machen damit, aber in die falsche Richtung. Deshalb, das Gebet für den Frieden Jerusalems, da liegt eine große Verheißung auf, da liegt unsere Zukunft, das tausendjährige Friedensreich. Mit allen Heiligen wird Jesus wiederkommen nach der Entrückung. Und wir werden mit ihm, so steht es geschrieben, regieren tausend Jahre von Jerusalem. Was wir dann zu tun haben, weiß ich nicht. Aber er wird es uns sagen. Und wenn wir auch von heute nicht viel mitnehmen. Ich möchte uns ermutigen, im Lukas-Evangelium Kapitel 21 sagt Lukas das Gleiche in der Endzeitrede: Wenn ihr seht, dass das alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das ist die Ermutigung. Jesus führt uns ganz sicher und sauber zum Ziel hindurch, wenn wir ihm nachfolgen und nicht andere geistliche Strömungen abfallen und nachfolgen. Und ich möchte uns eins mitgeben, vielleicht, wenn ihr daran denkt. Wenn ihr jetzt in Zukunft gefragt werdet, so, das ist ja diese normale Frage, wie geht's dir, wie geht's? Sagen wir oft, gut. Und ich möchte, dass wir vielleicht mitnehmen in Zukunft, dass wir sagen können, es geht mir jeden Tag einen Tag besser. Warum? Ja, weil ich jeden Tag mein Ziel näher komme. Das ist doch ermutigend. Und da kann man fragen, willst du das auch? Und zum Schluss das letzte Bild, das haben wir gemacht. Dann standen wir in unserem Hotel in Jerusalem und guckten auf den Tempelberg. Und einiges abends am Abendhimmel, der Himmel klar, sternenklar in Jerusalem. Und an diesem Abend, das war der letzte Abend, wie wir da waren, haben wir dieses Bild vom Balkon gemacht. Dann zogen Wolken auf über den Ölberg, über Moria. Und dann haben wir gesagt, jetzt kommt er. Siehe, er kommt mit den Wolken. Aber er kam nicht. Also wir brauchen noch etwas Geduld. Also einen genauen Termin kann ich euch auch nicht geben. Aber ich möchte euch ermutigen. Betet für den Frieden Jerusalems. Da liegt unsere Zukunft. In Jerusalem lag unser Herr Jesus Christus auf den Knien. Und er hat geweint, er hat Schweißtropfen wie Blut gehabt für deine und für meine Sünden. Das ist es wert. Und deshalb, was können wir tun? Ich habe nicht viel Schrift mit, wir hätten viel mitbringen können. 10 Tage Gebet für die jüdische Welt, die habe ich hinten ausgelegt. Wer die haben möchte und sich angesprochen fühlt, für den Frieden Jerusalems zu beten, denn von dem Frieden Jerusalems, da hängt der Weltfriede ab. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Die Welt ist vollkommen unfähig, Frieden zu halten. Das wissen wir ja schon, wie schwierig das ist in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden. Das ist nicht immer so einfach. Aber Jesus ist der Friedefürst, die höchste Instanz des Friedens. Und wenn wir für den Frieden Jerusalems beten, dann nimmt er uns voll mit in sein Endzeitwerk, die Erfüllung von dem letzten Tag, der hier auf Erde so sein wird, wie es ist. Und wir leben im Plan, im Heilsplan Gottes. Wer das haben möchte und dürft euch gerne bedienen. Und insofern wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.